Also, das Evangelium nach Johannes, ich möchte jetzt keinen theologischen Vortrag halten und mich mit irgendwelchen Fragen aufhalten, hat er es jetzt geschrieben, wann und wo? Ja, das sind so, Theologen nennen das die sogenannten Einleitungsfragen, die lieben es, sich auch darüber zu streiten, war es jetzt von ihm, an wen hat es geschrieben, wann genau, von wo aus? Wir dürfen das erstmal weglassen, ja? Wir werden diese Fragen beleuchten, wenn es soweit ist, wenn der Text die auch aufwirft. Aber jetzt dürfen wir erstmal mit breiter Brust und mit einem großen Selbstbewusstsein sagen, ja, dieser Bericht, dieses Evangelium ist von Johannes, dem Jünger und Apostel, geschrieben worden. Da haben wir gute Gründe, davon auszugehen. Meine volle Überzeugung. Und dieser Johannes, der hatte ja auch eine sehr lange Lebensreise hinter sich. Wahrscheinlich, man weiß es nicht 100%, aber vielleicht so 99%, war er der einzige dieser ersten Jüngergeneration, der nicht so unmittelbar den Märtyrertod gestorben ist. Er durfte sehr alt werden, ja, war dann irgendwie im Exil, ein bisschen weiter weg. Hat recht spät dann wahrscheinlich auch dieses Evangelium geschrieben, nachdem es die anderen schon gab. Und vielleicht hat er sich so gedacht, naja, die sind richtig gut. Aber mir fällt noch dies und das ein und das möchte ich noch ergänzen. Und er hatte so eine gewisse Zeit, auch darüber nachzudenken, das sacken zu lassen, zu schwärmen von diesem Jesus, von diesem Glauben, ja, diese Faszination irgendwie zu entwickeln. Und deswegen merkt man vielleicht auch, wenn man das Evangelium liest, gerade im Vergleich zu den anderen, es schmeckt irgendwie anders. Ja, er lässt sich oft viel mehr Zeit, er dreht um Gedanken, ist fast schon ein bisschen mystisch, sagen manche dazu. Er betont ganz besonders diese Erhabenheit, dieses Göttliche, diese Herrlichkeit kommt für manche da nochmal ganz, ganz spannend raus. Also jedes Evangelium hat da so ein bisschen seinen eigenen Geschmack. Und er berichtet jetzt also aus seiner Sicht seine Erlebnisse mit Jesus. Und jetzt könnte man das ja so erwarten, dass er mal so langsam anfängt. Ja, Johannes war ein Fischer. Und wenn er auf eine Reise geht, könnte man jetzt meinen, der packt jetzt so langsam sein Boot, wirft die Rute rein und drückt sich so langsam vielleicht vom Ufer weg und es nimmt dann so gemächlich Fahrt auf. Nee. Sein Evangelium geht ganz, ganz anders los. Das ist nicht so eine gemütliche Bootsfahrt, so wir nehmen langsam mal Fahrt auf. Das ist eher so Elon Musk raketenstartmäßig. Also er fängt sein Evangelium mit so einem gewaltigen Rums an. Und ich lese uns dazu mal ein paar erste Verse aus diesem Evangelium, dem Bericht über das Leben von Jesus nach Johannes. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Habt ihr diesen Rums mitbekommen? Diesen Rums. Im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Logos. Man kann Johannes nicht vorwerfen, dass er sich mit irgendwelchen Randthemen oder Nebensächlichkeiten aufhält. Er startet mit diesem gewaltigen Rums. Er beginnt die Erzählung von Jesus nicht irgendwie bei Geburt oder denkt sich, oh, was haben die Propheten zuerst mal gesagt? Wo könnte man so eine schöne Einleitung schreiben? Nein, er beginnt ganz, ganz vorne. Er setzt den Anfang am Anfang, an dem Anfang. Man braucht nicht viel Fantasie, um zu begreifen, dass er hier mit diesen Worten, im Anfang war das Wort, natürlich anknüpft an die eine große Geschichte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit anderen Worten, Johannes sagt es nicht, ich erzähle euch jetzt hier mal eine nette Geschichte von so einem ganz inspirierenden Wanderprediger. Den fand ich ganz toll und ich möchte euch von dem einfach mal sowas weitergeben. So ein paar gute Gedanken. Nein. Johannes macht da von Anfang an klar, diese Geschichte, die ich euch hier erzähle, das ist die Geschichte vom ganzen Universum. Das ist die eine große Geschichte. Das ist die Geschichte Gottes, das ist die Geschichte der ganzen Welt. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, die hat Urknallcharakter. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Sie geht weiter, sie beginnt von Neuem. Und ich möchte, dass ihr zuhört und dass ihr das genauso mit so einer Spannung und Erwartung hört, wie als ihr zum ersten Mal gelesen habt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was ich euch hier erzähle, ist die Geschichte der ganzen Welt. Es ist die Geschichte, die jeden Menschen betrifft, die dich und mich betrifft, weil du auf dieser Welt lebst. Und jetzt kann man sich so überlegen, wer da mal so drin saß. Ja, man kann die Leute vielleicht so grob einteilen. Ganz grob gesagt waren ja Leute mit einem jüdischen Hintergrund da, die Christen wurden. Leute mit einem heidnischen, griechisch-römisch geprägten Hintergrund da, die Christen wurden. Und für beide Gruppen knallt dieser erste Satz schon voll rein. Ich glaube, die müssen senkrecht auf ihren Stühlen gesessen haben, als sie das gehört haben. Allein nur diese ersten, im Deutschen 5 Worte. Im Anfang war das Logos. Warum? Weil für die Juden ganz klar war, wow, was, Johannes, was machst du hier? Du machst aber ein großes Fass auf gerade. Weil sie sofort wussten, im Anfang sprach Gott das lebendige Wort. Er will uns jetzt hier diese große Geschichte Gottes nochmal erzählen. Was kommt denn bitte jetzt? Und sie haben sofort aufgepasst. Sie waren ganz Ohr. Und die mit dem griechischen, römisch-kulturellen, vielleicht etwas philosophischen Hintergrund, im Anfang war das Logos. Die haben auch gesagt, Johannes, halt den Ball flach. Du Fischer, willst uns jetzt hier mit irgendwie großer Philosophie kommen? Logos, das hieß damals nicht einfach nur ja, das Wort, ja, man sagt irgendwas, sondern da steckte eigentlich viel mehr drin. Ja, das war so das Weltgeheimnis war das Logos. Die Weltphilosophie, der Weltgeist. Ja, Goethe hat ja irgendwie gesagt, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Das ist so das Logos, das Urgeheimnis, die Begründung, wenn du so willst, die Logik hinter der Welt, die Erklärung der Welt, die große Geschichte. Goethe hat danach gesucht vielleicht, ja, wir in der Naturwissenschaft suchen danach, die würden das nicht Logos nennen, die nennen das vielleicht die Weltformel. Finden wir diese eine Formel, die alle anderen Formeln verbindet, wo wir endlich die eine Erklärung für alles im Universum haben. Das ist so ein Logos, so eine Logos-Suche. Oder jetzt versuchen wir mit künstlicher Intelligenz und modernster Technologie unsere Grenzen zu überwinden, Leiden zu überwinden, die Sterblichkeit zu überwinden, super intelligent zu werden. Ja, das ist auch so ein Logos, wo wir uns suchen, wo wir uns irgendwie versuchen, höher zu schwingen. Und es dem Geheimnis dieser Welt auf die Spur zu kommen. Und das ist dieser Paukenschlag für die anderen Leute von Johannes. Ich erzähle euch jetzt von dem einen Logos. Die Geschichte dieser Welt. Und dieses Logos, das ist eine Person, ein lebendiger Geist. Ein Gott, den ihr kennenlernen könnt. Ein Gott, der Mensch wurde. Wir alle Menschen suchen nach diesem Logos. Wir alle brauchen so eine größere Geschichte, so eine Story. Wir stellen diese Warum-Fragen. Wir brauchen das. Jeder Mensch zu allen Zeiten sucht nach diesem Logos, nach der Begründung, nach dem großen Warum. Die Autorin Janet Winterson hat es so schön ausgedrückt, wir können nicht einfach essen, schlafen, jagen und uns fortpflanzen. Wir sind Geschöpfe auf der Suche nach Bedeutung. Wir brauchen ein Logos. Jeder von uns braucht so eine größere Geschichte, wo er sich selber verorten kann, wo das eigene Leben Platz hat, wo wir die Fragen stellen können, herausfinden können. Wieso, weshalb, warum, ja? So diese Sesamstraßenfragen, diese Inventurfragen. Ja, wir kennen das von Kindern. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum Jesus gesagt hat, werdet wie die Kinder. Aber ich glaube, das geht so in die richtige Richtung. Die können so wunderbar Fragen stellen. Und wenn die Kinder in dieser Warum-Phase sind, das kann einen ja kurz mal auf den Geist gehen. Aber eigentlich ist es total wunderbar. Ja, Ja, warum ist es so hell? Wegen der Sonne. Und warum brennt die Sonne? Ja, und da geht's schon los. Das ist der Physikunterricht schon zu lange her. Und Papa, warum das? Und Mama, warum das? Und warum dann so? Und dies und das? Wir haben das in uns, diese Neugier, diese Sehnsucht nach der großen Erklärung. Wir wollen uns verankern. Und wer das Spiel einmal mitspielt, der wird merken, je länger man diese Fragen stellt, je weiter man geht, auch als Erwachsener, was ist der Sinn dahinter, warum tue ich das eigentlich hier? Desto größer werden die Kreise, desto größer wird die Perspektive und am Ende landet man früher oder später immer wieder bei dieser großen Frage. Aber dann, was ist die letzte Erklärung? Was ist so dieses Logos? Und die Frage lautet dann, gibt es da einen guten, wohlwollenden Gott hinter allem? Oder ist doch alles blind, tot, Zufall? Diese Warum-Fragen, ich glaube, die helfen uns wirklich weiter, diese Perspektive zu erheben. Auch im Klein-Klein des Alltags, diese große Story brauchen wir. Wenn du irgendwie genervt am Schreibtisch hockst, von deinem Job total frustriert mal wieder, dann kann das helfen zu fragen, hey, was mache ich eigentlich hier? Warum wollte ich das nochmal? Und sich vielleicht zu erinnern an die große Vision, die man hat oder das Herz dahinter und das große Bild zu sehen. Was ist meine Motivation? Du studierst oder machst für die Schule deine Hausaufgaben und denkst, wann ist endlich vorbei? Ich will auf den Bolzplatz raus. Und denkst, was soll das alles? Auch das kann mal helfen zu fragen, hey, warum mache ich das? Warum will ich das? Was ist mein großes Bild dafür? Was ist mein Ziel dafür? Und dann verändert es die Perspektive. Wir können nicht einfach essen, jagen, schlafen und uns fortpflanzen. Wir suchen nach Bedeutung. Du kannst die Frage auch in Leidenssituationen stellen. Ja? Nietzsche, obwohl er Nihilist war, von Gott erstmal nichts wissen wollte, hat den berühmten Satz geprägt, den Viktor Frankl, der im Holocaust auch Menschen beobachten musste, die das schlimmste Leid erlebt haben, auch er selbst, und dann überlegt hat, was hat den einen geholfen und den anderen nicht. Und die haben auch diese Warum-Frage gesehen. Die haben gesagt, ja, wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Wir brauchen dieses Logos. Und natürlich suchen wir alle das an verschiedenen Stellen. Und wir versuchen uns so eine große Geschichte zu erzählen. Und deswegen gibt es ja so viele Religionen, so viele Philosophien, so viele Wege, weil wir dieses Logos suchen. Und es gibt so wenige Dinge, die alle Religionen, die alle solche Versuche so gemeinsam haben. Und die eine Gemeinsamkeit ist, dass sich eigentlich alle einig sind, dass die Welt so, wie sie jetzt ist, nicht perfekt ist. Da sind wir uns alle einig drin. Die Lösung, die sieht dann schon wieder ganz verschieden aus. Aber wir sind uns einig, dass wir alles suchen, dass wir alle dieses Logos so noch nicht erreicht haben. Und die zweite Gemeinsamkeit, das sind so ein bisschen diese Fragen, dass wir alle uns zu erklären versuchen auf der Suche nach dem Logos, diese vier Fragen, so die großen Grundfragen des Lebens. So der große Rahmen, ja, woher kommt alles und wo geht alles hin? Ursprung und Ziel. Und dieser große Rahmen, der macht eigentlich alles aus, wie wir die Fragen in der Mitte auch beantworten. Wenn dieses große Ziel, dieser große Rahmen klar ist, dieses Logos, dann hat es unmittelbaren Einfluss auf das Hier und Jetzt, auf den Sinn, auf die Bedeutung, die ich dem Leben gebe, meinem Leben gebe, meinen Entscheidungen gebe und dann eben auch meiner Ethik. Wie will ich denn leben? Was führt zu einem guten Leben? Was führt an ein Ziel? Und selbstverständlich haben die Antworten auf diese Frage ganz große Auswirkungen. Wenn ich sage, nee, ich blende das völlig aus, es gibt keinen Gott, es gibt keine Transzendenz, keinen höheren Sinn, es gibt nur das, was ich sehe, das Materielle. Wenn ich so unterwegs bin, Ursprung, wir kommen vom Nichts, Ziel, wir gehen ins Nichts. Du kannst dir dann noch aussuchen, wahlweise, ob das alles in der großen Hitze endet oder in der großen Kälte, aber mehr Wahlmöglichkeiten hast du dann auch nicht. Wir landen irgendwie im Nichts. Und seht ihr, was durch so eine Perspektive, wie klein dann auch die Fragen in der Mitte werden? Wie klein das dann wird, wenn ich nach Bedeutung frage? Wie die Bedeutung schrumpft? wie die Frage strumpft, ja, hat es überhaupt irgendwie einen Wert, ein Ziel, das Ganze? Wenn ich doch mal ehrlich bin, wenn ich wirklich mal ehrlich Inventur mache und sehe, ja, am Ende führt es doch wieder ins Nichts. Also mein Logos hat Auswirkungen auf mein Leben. Oder wie es einer dieser Vertreter des Atheismus ganz platt ausgedrückt hat, aber auch irgendwie tief, fast schon poetisch. DNA neither knows nor cares, DNA just is, and we dance to its music. Ja, die Materie, die DNS, die weiß nichts. Und die kümmert sich um nichts. Der ist alles egal. Die ist einfach nur da. Aber wir alle tanzen zu ihrer Musik. Das ist ein Blick auf so ein Logos, wie viele, viele Menschen heutzutage leben. Das ist das Logos von vielen, vielen, vielen Menschen. Aber wie klein wird dann das Leben? Weil ich dann irgendwann nur noch mich habe und mich und nichts weiter. Und ich finde es tragisch. Ich finde es schlimm. Und ich bin so dankbar und ich finde es so gut, dass wir stattdessen als Gemeinde, als Nachfolger Jesu eine bessere, eine größere Geschichte erzählen dürfen und es weitersagen dürfen, dass es ein Logos gibt, das viel größer ist, das ewig ist, das vor allem lebendig ist und persönlich und das man kennenlernen kann. Und dass diese Welt und mein Leben an ein gutes Ziel führt. Im Anfang war das Logos. Wir alle brauchen so eine Story. Wir alle fragen nach dem Warum. Und ich habe schon mal zitiert, wer ein Warum im Leben hat, der erträgt fast jedes Wie, nach Nietzsche und Frankl. Das bedeutet, je größer mein Warum, je größer meine Geschichte, zu der ich gehöre im Leben, je größer mein Logos, desto besser kann ich auch die tiefen Täler dieses Lebens ertragen, aushalten. Aber nicht nur die negative Perspektive, auch das Positive. Wenn ich mich in eine große Geschichte, in die große Geschichte Gottes reinschreiben kann, dann bedeutet es auch über meine Freuden, über das Glück in diesem Leben, dass ich das ohne Angst, ohne Verlustängste genießen darf, weil ich weiß, in Gott und bei Gott, was in Gott und bei Gott und für Gott gelebt ist, das ist ewig. Das geht nicht verloren. Das wird bleiben. Je größer mein Warum, je größer mein Logos, je größer meine Story, desto stärker kann ich durchs Leben gehen. Und ich glaube, wir alle brauchen so eine Story. Wir alle brauchen diese Geschichte, die groß genug ist, um wirklich die ganze Last und das ganze Gewicht unseres Lebens tragen zu können. Eine Geschichte, in der wir alle Aspekte unseres Lebens wiederfinden können. Johannes schreibt hier von Licht und Finsternis. Es wird sich durch sein ganzes Evangelium ziehen. Ja, es gibt auch die Finsterniszeiten. Es gibt die Finsternis. Ich brauche eine Geschichte, ein Logos, das auch diese Aspekte, diese Schwere des Lebens aushalten, ertragen kann, wo ich dafür auch Sinn, Begründung und eine Erklärung finden kann. Je größer mein Warum, desto stärker kann ich durchs Leben gehen. Gott ist die größte Story. Wenn wir heute die Inventurfrage so ein bisschen stellen, die Johannes hier aufwirft, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also über Gott nachzudenken, dann dürfen wir sehen, Gott ist diese fundamentale, größte Story, die wir brauchen, um uns zu entfalten, um Leben zu finden, um Leben in der Tiefe zu finden, um wahres Leben zu finden. Gott ist die größte Story. Und das bedeutet auch, Johannes schreibt hier vom Licht, das reinkommt. Ja, das so, Licht hat so viele Aspekte, wie zum Beispiel auch die Offenbarung. Da kommt Wahrheit rein. Da muss ich nicht mehr rätseln, wie Gott ist, was Gott ist, ob es ihn gibt. Es kommt Licht rein durch das Evangelium. Ich darf es wissen, dass es diese Story gibt, dass Gott real ist. Und es darf mir eine Perspektive schenken für alle Aspekte dieses Lebens. Ich darf jeden Bereich meines Lebens in dieser Story wiederfinden. C.S. Lewis hat so schön ausgedrückt, Er hat gesagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Durch die Geschichte Gottes, die Perspektive mit Gott, kommt Licht in alle Bereiche dieses Lebens. Das ist zumindest die große Einladung, dass Gottes Licht in alle Bereiche unserer Seele, unseres Herzens, unseres ganzen Lebens scheinen möchte. Gott schenkt uns eine Story, die das Gewicht unseres ganzen Lebens tragen kann, wo du dich wiederfinden kannst mit allen Aspekten deines Lebens, wo Licht reinkommen darf. Und natürlich sehen wir diese große Geschichte, deswegen liebe ich sie auch, durch die Bibel zu gehen, genau an diesem schriftlichen Wort Gottes, das er uns geschenkt hat. Und ich möchte einfach noch einmal, nur am Beispiel von diesem Licht, diese große Story Gottes einmal nachspüren, sozusagen mit Lichtgeschwindigkeit einmal da durchgehen. Es gibt so viele Stränge durch die Bibel, wo wir merken, Gott offenbart eine große Geschichte, was für mich immer wieder so die Glaubwürdigkeit, ja, die Faszination Bibel auch ausmacht, dieses Zusammenhängende, diese Geschichte, dieser Plan Gottes, den man dadurch so verwirklicht sieht. Und wenn man nur mal diesen einen Aspekt nimmt, von denen es zahlreiche gibt und durch die Bibel gehen, dann wird euch das nicht überraschen, dass wir gleich am Anfang schon sehen, dass Gott von Licht redet. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott präsentiert sich als die Grundlage von allem, wirklich der Anfang. Und er spricht in diese Welt und er schafft diese Welt. Wir sehen es über die Propheten immer wieder. Hier ist eigentlich, ist ja noch sehr lange bis Weihnachten, ne? Wisst ihr schon, aber trotzdem kommt einem dieser Text vielleicht bekannt vor. Propheten, die über das Licht reden und diese große Verheißung machen. Jesaja 9, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Ja hoppla, was ist jetzt plötzlich passiert? Gerade noch, es werde Licht und jetzt Todesschatten und Finsternis und die Verheißung, dass wieder Licht kommt. Das ist genau das, was ich mit so einer echten großen Story meine, mit der wahren Erzählung Gottes. Es ist stark genug, um ehrlich zu sein. Gott lässt uns nicht irgendwelchen Illusionen hingeben. Natürlich, der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Wir leben in der Finsternis, wir leben in einer gefallenen Welt. Und vieles, was wir uns besser wünschen, wird erstmal auf dieser Seite der Ewigkeit nicht besser werden. Aber Gott verspricht uns da nicht irgendwas Falsches und er lässt uns da nicht im Unklaren. Auch das ist Teil der Story, dass ich das realistisch wissen darf. Und genauso wahr darf ich aber wissen, dass Gott es überwinden wird, dass er Licht senden wird und durch Propheten und andere Menschen, Vertreter, Repräsentanten und letztlich Jesus selbst immer wieder Licht in diese Welt schickt, Licht in dein Leben schickt. Und dann sind wir ja bei Johannes und sagt, das Licht leuchtet in der Finsternis. Es leuchtet, nicht es wird leuchten, es leuchtet. Jesus Christus, dein Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Schön ausgedrückt, oder? Hat es nicht erfasst, hat es nicht ergriffen. Hier so intellektuell, es hat es nicht begriffen. Die Finsternis, ja, die checkt es nicht mal, was Licht alles kann. Licht ist immer stärker als die Finsternis. Wir sehen das über Paulus hinweg, genau diesen Gedanken. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Auch hier wieder dieser große Bogen und diese Verknüpfung, die Schöpfung am Anfang. Und jetzt wird's persönlich. Der gleiche Gott, der am Anfang dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, der hat es auch in euren Herzen Licht werden lassen. Er hat dir Glauben geschenkt. Was Paulus hier macht, ist, er nimmt das Licht vom Anfang, ja, die Kraft, die die Welt erschaffen hat und sagt, diese gleiche Kraft ist wirksam und mächtig in dir und erschafft etwas in dir. Gott beginnt mit seinem Licht in deinem Leben eine neue Schöpfung. Das ist genau der Gedanke, der Johannes hier auch den Johannes hier auch prägen möchte zu Beginn seines Evangeliums. Es ist eine zweite Schöpfung. Es ist genauso mächtig wie das Wort am Anfang der Welt. Und so zieht sich dieser Bogen des Lichts wirklich von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel. Die Offenbarung endet auch mit dieser wunderschönen Perspektive, dass die Geschichte Gottes endet mit so einer Vollendung, mit der neuen Welt, mit der neuen Stadt Jerusalem, mit der kompletten Gemeinschaft von Gott, der von Anfang her war, dass er auch am Ende sein wird und dass wir, die wir auf Jesus Christus vertrauen, diese neue Stadt und diese neue Welt sehen dürfen, von der es heißt, dass diese Stadt nicht die Sonne noch den Mond braucht, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Die Vollendung der Geschichte, auch das hat uns Gott schon versprochen. Er hat eigentlich enorm gespoilert. Aber genau das brauchen wir, diese Verankerung in einer großen Geschichte, dass wir wissen dürfen, wo es hingeht. Dass er das nicht im Verborgenen lässt, dass er weiß, ich möchte es als meine mündigen Kinder. Ihr sollt es wissen, was ich vorhabe, wo es hingehen wird. Und das soll euch Kraft geben, Inspiration und Motivation für dieses Leben. Und es bedeutet, dass ich das wissen darf, dass ich in Gott, in einem Leben wandeln darf, in einer Story leben darf, wo es diesen Gott gibt, der alles in der Hand hat. Und egal, wie die Story aus meiner Sicht gerade aussieht. Er hat den Anfang bestimmt, er war von Anfang an da und er wird das Ende bestimmen und er wird dein und mein Ende bestimmen. Das bedeutet auch, mit Jesus, mit diesem Wort, wird dein Leben nicht mehr scheitern. Du kannst es nicht mehr scheitern lassen. Jesus hält in seiner großen Geschichte dein Leben fest. Und die Frage, die ich gerne mitgeben würde, wäre jetzt die, steht Gott bei dir am Anfang? Das ist ja so eine Frage, die Johannes hier ein bisschen aufwirft. Im Anfang war Gott, damit geht alles los, das ist die Grundlage. Und irgendwann hattest du einen Glaubensanfang, du hattest einen Anfang mit Gott. Und das ist vielleicht auch so eine Inventurfrage, die mal ganz gut ist. Wenn der Glaube vielleicht auch so ein bisschen eingeschlafen ist oder gerade nicht so weißt, ich und Gott, wie stehen wir eigentlich gerade? Beziehungsstatus kompliziert oder so. Wie wäre es auch mal, diese Frage zu stellen? Hey, warum glaube ich? Und sich zu erinnern, hey, wie hat Gott mit dir angefangen? Und zu danken, ja, danke Gott, dass du mit mir angefangen hast, dass du mein Anfang bist. Danke, dass ich glauben darf. Und sich zu erinnern an die Dinge, die in dieser Geschichte am Anfang stehen, also in deiner persönlichen Geschichte. Und dann wieder nach vorne zu gehen, mit Dankbarkeit und diesem großen Blick. Weil Gott, der das gute Werk begonnen hat, das auch zu Ende führen wird. Er wird das Werk und diese Geschichte auch mit dir zu Ende führen. Aber darf Gott bei dir auch der Anfang sein von allem? Von allen Überlegungen, von allen Prioritäten, von deinen Entscheidungen? Darf Gott wirklich dein Anfang sein? Nimm diese Frage mit und vertraue darauf, dass, wenn du sie so beantwortest, ja, vielleicht nochmal neu jetzt. Ja, Gott, vielleicht brauchst du auch einen Neuanfang. Ja, ich will. Dass Gott sich darüber freut und dass er sagt, ich habe dich sowieso nie losgelassen. Aber schön, dass wir nochmal einen Neustart haben, gemeinsam. Denn Gottes Story ist auch diese Beziehungsstory. In aller Kürze noch diesen Aspekt. Wir können viel über das Logos nachdenken und über Gott, aber das Besondere und das Einmalige bei Jesus und bei dem Bericht von Johannes ist hier, dass dieses Logos Mensch wurde, persönlich wurde, nahbar wurde. Es steckt bei Johannes auch schon ein bisschen so drin. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Ja, was denn nun, kann man sich fragen. War es Gott oder war es bei Gott? Hat sich Johannes hier nur ein bisschen poetisch verkünstelt und wollte so super toll klingen? Natürlich nicht. Natürlich hat er hier schon was reingearbeitet, was ihm wichtig war und was er durch sein ganzes Evangelium hinweg entfalten wird. Dass es hier natürlich um eine Beziehung geht, schon allein von Ewigkeit her zwischen Vater und Sohn. Gott, der eine Gott in Vater, Sohn und Heiliger Geist. Von Ewigkeit her Beziehung, von Ewigkeit her Liebe. Diesen Gedanken wird er später entfalten. Das Wesen Gottes ist die Liebe von Ewigkeit her. Und er macht es deutlich, dass dieser Gott der Beziehung ist, der Gott des Bundes ist, der Liebe ist, der Mensch wird, dass der reden will, dass er sich offenbart. Im Anfang war das Wort. Er spricht. Er kommt als ein Licht in diese Welt. Er erleuchtet, er wirkt. Er ist nicht distanziert. Er ist da, er ist bei dir. Er will reden. Das darfst du erwarten. Und er wird schließlich Mensch. Und ich freue mich, diese Story in den nächsten Wochen auch gemeinsam mit euch weiter zu entfalten. Wir alle brauchen eine Story. Gott ist diese größte Story. Und diese Story ist eine persönliche Story. Ist ein lebendiger Gott. Amen. Lasst uns noch beten. Jesus, hab du Dank für einen Start in die gemeinsame Reise. Hab du Dank, dass du der Anfang von allem bist, dass wir das wissen dürfen. Danke, dass du demnach auch das Ziel von allem bist. Und danke, dass wir das kennen dürfen, dass du uns hier gerufen hast, dass du Licht in unser Leben gesendet hast. Das danken wir wirklich für jeden persönlich, der das wissen darf, Herr. Und da, wo da vielleicht Unsicherheit da ist, wo wir gerade fragen, hey, die Story hakt oder kann Gott mit mir überhaupt noch was anfangen in dieser Story? Oder wo geht's hin mit dieser Story? Wenn du gerade nicht weißt, wo deine Lebensgeschichte gerade steht oder hingeht. Gott, wir bitten dich, dass du uns darin segnest. Wir bitten dich, dass du eine neue, größere Vision schenkst, eine Perspektive, dass du redest, dass du Auswege schenkst, dass du Sackgassen sprengst. Und dass wir neu staunen darüber, was es heißt, dass du diese Geschichte in der Hand hältst. Dass du dich offenbaren willst, dass du Licht bist, dass du Wort bist, dass du redest. Und vor allem, dass wir dich, Jesus Christus, so deutlich kennenlernen dürfen. Danke dafür. Amen.